Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. So viel steht schon mal fest. Und ich habe heute eine Frau zu Gast. Oh, du lachst so, das geht nicht. Die schon in jungen Jahren das geschafft hat, von dem wir doch alle träumen. Sie weiß, dass alles, was sie tut, zumindest jetzt sehr sinnvoll ist. Sie hat einen Beruf gefunden, der gesellschaftlich und auch sonst total sinnvoll ist. Und sie macht mit allem, was sie macht, die Welt besser. Und ehrlich gesagt habe ich mir überlegt, das waren alles so Dinge, die mich in deinem Alter überhaupt nicht interessiert haben. Ich in deinem Alter, bis jetzt 30, noch ist der Name nicht gefallen, aber habe mich ehrlich gesagt vor allen Dingen für die eigene Karriere und auch das muss zugegeben werden, fürs Geldverdienen interessiert. Und ich will jetzt rausfinden, warum Caroline Stüdemann so denkt, wie sie denkt und so ist, wie sie ist. Die Geschäftsführerin von Viva Con Agua. Ich wusste, dass ich daran scheitern würde. Viva Con Agua. Willst du auch was sagen?
Oh, schön. Danke für das nette Willkommen heißen hier. Ich freue mich, dass ich da bin und schöne Anfangsworte, die du da gewählt hast. Ja, das stimmt. Aber irgendwie war es tatsächlich schon immer so, dass mich gesellschaftliches Engagement total inspiriert hat, interessiert hat und ich das eigentlich auch schon immer gemacht habe.
Cool. Die Frage ist, womit wir jetzt anfangen. Wollen wir erstmal mit zwei Klischees aufräumen? Kannst du dir aussuchen? Oder willst du einmal, du musst einmal erklären, was Viva Con Agua genau ist und was sie machen. Was ist dir lieber? Erst die Klischees?
Nee, ich würde ganz gerne mit Viva Con Agua anfangen. Erzähl mir, Eindruck.
Also Viva Con Agua kennt viele, weil sie sagen, das ist doch dieses Mineralwasser, was ich im vergangenen Jahr, muss man fast sagen, in meinem Restaurant getrunken habe und so. Was ist das Prinzip? Erklär.
Das ist das Spannende. Häufig werden wir als allererstes mit dem Mineralwasser in Verbindung gebracht. Das erlebe ich sogar in Hamburg. Und Viva Con Agua ist so viel mehr. Also Viva Con Agua ist entstanden vor 15 Jahren aus der Idee heraus, der großen Vision, jedem Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.
Genau.
Und daraus ist jetzt über die Jahre ein riesiges buntes Netzwerk entstanden aus ganz, ganz vielen Menschen, Unterstützern und Unterstützerinnen und auch vielen Organisationen, die alle gemeinsam diese Vision verfolgen. Und unter anderem eine der Organisationen, die auch mit dazugehört, ist das Mineralwasser. Das kennen viele aus der Gastronomie oder auch aus dem Einzelhandel. Und das Mineralwasser ist das Besondere, dass dort auch unsere Botschaft mit kommuniziert wird. Wir sagen eigentlich immer, das ist unser flüssiger Flyer oder unsere Kampagne, um ganz viele Menschen zu sensibilisieren. Aber Viva Con Agua macht ganz viel Projektarbeit. Also der gemeinnützige Verein, der ist zum Beispiel ganz intensiv auch tätig an Hamburger Schulen, aber auch an Schulen deutschlandweit. Und dort machen wir Bildungsarbeit zu der globalen Trinkwassersituation, aber auch dazu, wie sich jeder Einzelne engagieren kann. Das führt dann häufig dazu, dass Schulen auch eigene Aktionen auf die Beine stellen. Wir betreuen ein großes ehrenamtliches Netzwerk, auch deutschlandweit.
15.000 Leute, glaube ich, jetzt deutschlandweit?
Ja, circa.
Okay, wow.
Ist natürlich auch immer ein bisschen Fluktuation dabei. Es ist häufig so in den Studienjahren, dass sich junge Menschen gerne für uns engagieren. Aber es sind Menschen auch jeden Alters auch dabei, die sich für Viva Con Agua sich einsetzen. Und ja, die machen auch ganz viele eigene Aktionen, sei es irgendwie ein Tischtennisturnier, ein Tischtennis-Rundlaufturnier, wo ganz viele mitmachen. Oder die Ehrenamtlichen machen auch so Pfandbecher-Sammelaktionen, Infostände. Und wir verfolgen nämlich die Vision, auch insbesondere hier im Inland sozusagen, dass wir zu gesellschaftlichem Engagement inspirieren wollen. Mhm. Wir glauben daran, dass wir
über das Wasser hinaus.
Weit über das Wasser hinaus, genau. Weil wir glauben daran, dass sich sozusagen gesellschaftlicher Wandel eigentlich nur einstellt, wenn jeder Lust hat, sich zu engagieren. Und wann hat man Lust, sich zu engagieren? Wenn es Spaß macht und man seine eigenen Ideen und Talente einbringt. Und das ist unsere Vision. Und das zeigt sich so in unterschiedlichen Aktionen, die wir machen.
Dafür braucht ihr aber auch Geld. Also man kann ja sagen, es gibt einen Teil von euch, ist, ihr sammelt Geld ein und das Geld gebt ihr aus für Wasserprojekte, zum Beispiel in Ostafrika.
Genau, richtig. Unsere Vision ist ja Wasser für alle, also wirklich Trinkwasser zugänglich machen.
Und haben wir schon gesagt, wie viele Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser haben weltweit? Die Zahl hast du wahrscheinlich sofort drauf.
Nee, haben wir noch nicht gesagt. Das sind 579 Milliarden Menschen, die keinen Zugang haben.
Millionen hoffentlich, Milliarden, nicht ganz schön.
Habe ich gerade Milliarden gesagt?
Wahnsinn.
Okay.
579
Millionen Menschen, die weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wow. Und jetzt weiß ich auch, wie der Versprecher kam. Ich wollte nämlich noch anschließen. Über zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Sanitärbasisversorgung. Und das ist das, was bei uns ganz eng zusammenhängt.
Also Sanitärbasisversorgung, das klingt total nett, aber die haben kein Klo.
Genau, richtig. Und das ist immer
zwei
dann ein
Milliarden
Problem.
Menschen.
Sogar über zwei Milliarden, deutlich höher. Und das Das Problem daran ist häufig, dass sauberes Trinkwasser eigentlich wirklich nur sauber bleibt, wenn auch die Sanitärversorgung gesichert ist. Und das heißt, unsere Projekte haben immer diesen Dreiklang, dass wir auf der einen Seite den Zugang zu Wasser ermöglichen, über so entweder zum Beispiel den klassischen Brunnenbau, aber auch Quelleinfassungen, Regenwasserauffanganlagen, aber auch Nebelnetze, also je nach lokalen Gegebenheiten. Das ist so das eine.
Nebelnetze? Was sind Nebelnetze?
Nebelnetze haben wir zum Beispiel in Tansania. Auch, das sind so große Netze, die dort diese Wasserfeuchtigkeit, die sozusagen in der Luft ist, auffangen und die Kondensation dann auch verwertet wird für sauberes Trinkwasser.
Cool, ja, okay. Das ist das eine Projekt, das sind diese eine
Zweig. Genau, das ist sozusagen diese eine Komponente von den dreien, die ich gerade gesagt habe. Bei uns ist sozusagen immer Wasser, Sanitär und Hygiene. Okay. Diese drei Komponenten sind in einem Projekt immer berücksichtigt. Und die Sanitärkomponente ist sozusagen dann auch immer ein ganz wichtiger Teil. Und da wird dann zum Beispiel werden entweder Toiletten vor Ort gebaut und auch natürlich Handwascheinrichtungen und alles, um die Hygiene dann auch vor Ort möglich zu machen.
Wie viel Geld braucht ihr für diese Projekte im Jahr?
Im Jahr haben wir ungefähr 3,6 Millionen Euro, die wir dafür brauchen.
Oh, die gehen insbesondere nach Afrika? Das ist der Schwerpunkt wahrscheinlich, ne?
Wir haben Schwerpunkt Region, weil wir festgestellt haben, dass Projekte besonders erfolgreich sind, wenn sie sehr nachhaltig und langfristig angelegt sind. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Äthiopien Projekte, die wir schon seit 14 Jahren verfolgen und oder so Kernschwerpunktregion. Und dann, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, gehen wir auch in der gleichen Region in andere Bereiche, um dann genau diese Netzwerkeffekte auch zu haben. Weil wir feststellen, dass es besonders nachhaltig ist, wenn wir die gesamte Gesellschaft vor Ort damit einbeziehen, die lokale Bevölkerung und es dann auch vor Ort richtig infrastrukturell auch einen Aufbau gibt von verschiedenen, zum Beispiel von Dienstleistungen, damit es dann auch zu einer Wartung der Anlagen kommen kann und damit wir auch regelmäßig so Hygieneschulungen auch vor Ort machen können.
Was ist denn jetzt das, ich habe immer gedacht, ich tue was Gutes, wenn ich das Mineralwasser trinke. Also das ist ja, also zum Beispiel, wenn man in Hamburg zum Bürgermeister kommt, zu irgendwelchen Gesprächen oder Senatsfrühstücken, dann gibt es nur euer Bürgermeisterwasser. Da gibt es nur euer Wasser. Genauso übrigens, wie es auch da nur Fritz Cola und Lemonade und so gibt. Also Hamburger Marken, aber man trinkt dann auch. Und dann, ich habe gedacht, wenn man so eine Kiste kauft, tut man Gutes. Reicht
richtig.
Nicht? Ist schon mal gut. Damit kriegt ihr Geld von mir. So, aber noch besser wäre es, du sagst, jeder kann was tun. Was könnte ich jetzt tun, außer dieses Wasser zu trinken? Damit mehr Menschen in der Welt, so wie ich, ganz normal Zugang zu Wasser und Toiletten haben.
Also das Erste, was du ja schon mal gemacht hast, ist hier über Viva con Aqua zu sprechen. Das ist für uns schon mal toll, weil es dafür sensibilisiert, dass die globale...
Kennt das nicht jeder eigentlich, Viva? Ich habe das Gefühl, Viva con Aqua ist so, das musst du eigentlich nicht erklären, oder doch?
Ich glaube, in Hamburg ist das schon sehr, sehr zugänglich, aber ich weiß gar nicht, wie das überall so ist. Okay, und selbst wenn man Viva con Aqua kennt, weiß man, es ist ein soziales Mineralwasser, das tut irgendwie was Gutes. Aber es ist häufig vielen Menschen gar nicht bewusst, dass die globale Trinkwassersituation auch wirklich so schwierig ist. Und dass wir sozusagen alle auch eine Verantwortung haben, uns mit dafür einzusetzen, dass sich die globale Trinkwassersituation verändert. Das heißt, das Mineralwasser von uns zu kaufen, ist ein toller Beitrag natürlich. Es ist ein toller Beitrag und eine eigene Aktion für sauberes Trinkwasser zu starten. Also es gibt zum Beispiel Personen, die dann sagen, Mensch, ich habe Geburtstag, eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Ich möchte gerne an meinem Geburtstag Spenden sammeln für Viva con Aqua.
Oder auf Festivals, als es sie noch gab, wenn man da einen Pfandbecher kriegt, dann bei großen Festivals, da bist du auch mal rumgelaufen, lauft ihr rum und sammelt diese Pfandbecher ein. Und das Pfandgeld nehmt ihr dann, um solche Projekte zu unterstützen. Das ist auch ein großer Bereich. Ne?
Ein sehr großer Bereich. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, was das jetzt so für uns bedeutet. Aber das ist natürlich auch so das Herz von Viva con Aqua eigentlich. Das ist auch das, wie wir immer größer geworden sind, uns immer mehr Menschen kennengelernt haben. Wir sind tatsächlich in normalen Jahren, sage ich mal, auf über 150 Festivals im Jahr, sind wir wirklich präsent mit vielen, vielen Ehrenamtlichen, die dann mit so großen Pfandtonnen rumlaufen. Das sind so wirklich riesige Tonnen, die ganz bunt gestaltet sind und die alle dazu motivieren, ihren Pfandbecher zu spenden.
Wie viel Geld ist da so in den besten Jahren rumgekommen? Kann man das sagen?
In den besten Jahren sind, also jetzt 2019 war tatsächlich das beste Jahr.
Übrigens wie bei ganz vielen, das ist irre. 2019 war zum Glück ein gutes Jahr, sodass man noch ein bisschen von den Rücklagen zehren kann.
Aber stimmt.
Was ist da rumgekommen?
1,3 Millionen Euro. Das heißt, die Festivals oder die generell Events, also jetzt nicht nur über Festivals, sondern generell Events, wir sind ja zum Beispiel auch in verschiedenen Stadien, insbesondere zum Beispiel beim FC St. Pauli schon seit über 10 Jahren und sammeln dort von allen Stadionbesuchern und Besucherinnen Pfandbecher ein. Und auch in anderen Stadien von unterschiedlichsten Sportarten auf ganz vielen Konzerten, wo dann auch häufig Künstler zum Beispiel aufrufen zu spenden. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel bei Bosse erlebt, der dann wirklich auf der Bühne steht und seine eigene persönliche Geschichte, seinen Bezug zu Viva Con Aqua erzählt und dann auch sagt, liebe Leute, wenn ihr einen Beitrag machen wollt, dann werft einfach euren Pfandbecher jetzt in die Pfandtonnen und da kommt total viel rum und das ist auch das, was Viva Con Aqua ausmacht, würde ich sagen, klar, dass es so niedrigschwellig möglich ist, uns zu unterstützen.
Und du bist dann sichtbar, das heißt aber mit anderen Worten, euch trifft natürlich, wir können es ja einmal kurz vorziehen, euch trifft natürlich die Corona-Krise und die Maßnahmen, das Verbot von Veranstaltungen massiv. Wenn du so sagst, 1,3 Millionen Euro im vergangenen Jahr, ist wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich eher im Bereich von null. Stichwort Pfandbecher.
Ja, das stimmt und das triffst du auch genau richtig. Also das trifft uns wirklich ins Herz, wenn man es so sagen will. Das eine ist natürlich, dass uns die Möglichkeit fehlt, auch ganz viele Menschen zu erreichen, weil das eine sind natürlich die Spenden, die wir darüber sammeln können, die Möglichkeit, dass ganz viele Menschen uns unterstützen können, aber wir haben auch dort immer überall Infostände. Genau. Das heißt, Menschen können sich auch viel tiefer über die globale Wassersituation informieren, können sich darüber informieren, wie es zum Beispiel in Ländern wie Südafrika oder Äthiopien vor Ort ist und was wir für Projekte umsetzen. Das heißt, es ist auch wie so eine Art Bildungsauftrag, den wir da erfüllen, können wir sozusagen in dem Maße nicht. Und die Spenden sind natürlich auch für uns wirklich massiv, weil das Spenden im siebenstelligen Bereich ist für uns wirklich etwas, was wir ganz schwer nur kompensieren können.
Das heißt, dieses Jahr könnt ihr nicht so viele Projekte fördern? Oder geht ihr an die Rücklagen ran?
Ich bin natürlich absolute Optimistin. Ja. Ich glaube fest daran, dass wir es irgendwie noch schaffen können, durch die Unterstützung von Hamburgerinnen und Hamburgern und ganz vielen anderen, dass wir noch über andere Kanäle auch Spenden sammeln können.
Also ganz normal, Spenden ist die einfachste Variante.
Genau,
gerade,
das ist
ne?
eigentlich die beste Variante für uns. Und ich hoffe auch ganz stark zum Beispiel auf das Weihnachtsgeschäft noch, wo vielleicht der eine oder andere sagt, och, statt jetzt hier in irgendein Geschäft zu gehen und vielleicht unnötigen Konsum zu kaufen, spende ich doch lieber für Viva Con Aqua. Und deswegen hoffe ich, dass es auch zum Ende des Jahres noch wir diese Lücken auffüllen können. Allerdings muss man schon sagen, wenn es bei diesen Lücken bleibt, können wir natürlich automatisch weniger Projekte fördern. Klar. Und das, muss ich sagen, belastet mich auch tatsächlich schon seit Ende März eigentlich, weil ich schon Ende März dieses Gefühl hatte, dass es genau so passieren könnte. Mhm. Und gerade weil wir so extrem auf diesen Veranstaltungen eigentlich immer sichtbar sind und auch dort Spenden sammeln, trifft uns das natürlich hart.
Gibt es Rücklagen?
Mhm.
Ja, also die, genau. Okay, an die kann man dann ran im Zweifel.
Genau, und das
also
haben bei dem, okay. wir sogar auch schon gemacht, gerade so die Monate zum Beispiel März und auch Juni und Juli, die waren wirklich bei uns einfach nicht gut. Mhm. Und da haben wir zum Glück Rücklagen auch gebildet über die letzten Jahre. Und trotzdem muss man natürlich sagen, sind diese Rücklagen ja dann auch sonst für nochmal andere Investitionen gedacht, die wir zum Beispiel, wir denken natürlich auch gerne groß. Es wäre natürlich auch schön, dann vielleicht nochmal ein sehr besonderes Projekt zu fördern oder auch so sehr innovative WASH steht für Wasser, Sanitär und Hygiene. Mhm. Das ist diese Abkürzung, die benutze ich immer so ganz automatisch. Dass das dann auch für sowas natürlich verwendet werden kann. Es wird jetzt für die Projektumsetzung verwendet und wir haben teilweise aber auch zum Beispiel mit Projektpartnern auch Absprachen getroffen, die dann nicht sozusagen nicht sofort auf unsere Projektfinanzierung angewiesen sind, die das dann so ein bisschen verschieben können, sodass trotzdem die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, wie versprochen.
Alle müssen an die Rücklagen ran. Ja, aber mal gucken. Wer weiß, wie heute in einem Jahr sieht hoffentlich alles schon wieder ganz anders aus. Und es gibt vielleicht gibt es ja auch Weihnachtsmärkte wenigstens. Da gibt es ja auch Pfandbecher auf Weihnachtsmärkten. Wir gucken mal.
Ja, und es ist natürlich auch alles auch immer eine Riesenchance. Weil diese Corona-Zeit hat schon auch bei uns intern so bestimmte Schwachstellen auch so offengelegt. So, wo waren wir vielleicht auch nicht ganz so gut vorbereitet auf komplett digitale Umstellung? Und
selbst ihr wart nicht vorbereitet?
Ich muss rückblickend sagen, ich bin begeistert tatsächlich, wie mein Team das geschafft hat, sich so schnell umzustellen, weil wir waren komplett auf Events gepolt. Wir hatten eine ganz tolle Kampagne sogar noch geplant im März. Music Creates Water mit ganz, ganz vielen Künstlern, wo wir sozusagen in verschiedenen Wohnzimmern so Sofa-Concerts organisiert hätten, auch gemeinsam mit Sofa-Concerts. Ja. Und alles war geplant, alle Künstler waren sozusagen bereit, die ganzen Hosts von den verschiedenen sozusagen hier im Wohnzimmer, das war alles vorbereitet und das haben wir kurz vorher abgesagt. Und ich bin trotzdem begeistert, wie wir dann schon in den darauffolgenden Monaten ganz schnell digitale Formate anbieten konnten. Also wir haben...
Kriegt man da auch Geld mit zusammen? Weil ich höre von Künstlern, die so Online-Konzerte machen, dass tatsächlich dann ruhig mal 1.000 Leute kommen und 30 Euro zahlen und da hast du halt auch 1.000 mal 30.000 Euro. Mhm. Geht sowas bei euch auch?
Wir hatten teilweise sehr, sehr erfolgreiche Formate. Zum Beispiel haben wir ein Streaming-Festival gemacht. Das war auch eins, ich würde sagen, sogar eins der ersten, wo wir sehr schnell über viele, viele Stunden ein Instagram-Streaming-Festival organisiert haben. Und das fand ich schon begeisternd irgendwie, dass mein Team da so schnell das alles umgestellt hat und dann auch die Nächte durchgestreamt hat. Und dabei sind auch zum Beispiel 50.000 Euro für ein Projekt in Uganda zusammengekommen. Und das fand ich war schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Und grundsätzlich stellen wir aber jetzt tatsächlich fest, dass jetzt so langsam auch so eine Müdigkeit an digitaler Aufnahmefähigkeit herrscht.
Irgendwann hast du alles einmal, das ist ja so ähnlich wie mit den Regeln, dass man muss sich halt immer wieder anstrengen und sagen, ja, natürlich halten wir uns an die Regeln, aber ich finde, es fängt mit jeder Woche, wird es halt belastender irgendwie. So, ist schon so. Dieses Thema abzuschließen, Reisen natürlich auch für euch total wichtig. Auch das ist natürlich ein Riesenproblem, dass ihr einfach nicht im Moment zu den Projekten kommen könnt. Ne?
Genau. Genau, wir können derzeit gar nicht reisen natürlich. Und auch in den Ländern vor Ort waren natürlich teilweise wirklich massive Lockdowns. Und das betrifft dort die Menschen dadurch, dass natürlich die Wirtschaft richtig zurückgeht. Das heißt, wir sind im engen Kontakt auch mit den Menschen, mit denen wir auch die Projektumsetzung machen, um sozusagen auch weiterhin immer up to date zu bleiben, wie unsere Projekte sozusagen vorangehen. Und die gesamte Implementierung von den harten Komponenten, also das, was ich vorhin mal gesagt habe, zum Beispiel die Brunnen, das alles läuft auch ganz normal weiter. Aber was zum Beispiel so momentan nicht in der Art stattfinden kann, sind so Hygiene-Workshops, die wir normalerweise an Schulen gemacht haben, mit ganz viel Kunst, Musik und Tanz und guter Laune, weil wir glauben, dass so besonders gut Lernen möglich ist. Und das alles geht natürlich leider nicht.
Gute Laune ist ein gutes Stichwort. Hast du eigentlich mal irgendwann schlechte Laune? Gibt es die Caro mal so mit dass du mal so 2 Minuten nicht lachst?
Ich bin schon eine ganz schöne Optimistin. Ich bin meistens sehr, sehr positiv. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, jetzt so die letzten Monate, als es auch wirklich eng wurde bei uns finanziell und ich festgestellt habe, wow, wir müssen wirklich richtig manche Bereiche komplett verändern und wir wissen gar nicht, wann das, was immer Viva con Aquas Herz war, wann das überhaupt wiederkommt. Da gab es schon Momente, wo ich wirklich zu Hause saß und einfach nicht so viel gelacht habe und einfach mir auch schon Gedanken gemacht habe.
Musstet ihr Kurzarbeit irgendwie machen?
Haben wir auch gemacht.
Genau. Wie viele Mitarbeiter, muss man sich vorstellen, Viva con Aqua klingt nach einem großen, also viele Unterstützer, ehrenamtliche Leute, aber das Kernteam ist klein. Relativ.
Genau, in dem Kernteam, das was ich führe, das ist der gemeinnützige Verein und da sind wir 22 hauptamtliche Mitarbeiter.
Kommen wir mal zu dir, weil deine Geschichte, dein Lebensweg ist ein lustiger und da, ich habe ja gesagt, wir müssen mit 2 Klischees aufräumen.
Ach ja, stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen.
Und 2 Klischees. Erstens, es ist überhaupt nicht schlimm, mit 2 Sozialpädagogen als Eltern aufzuwachsen. Das ist das erste Klischee. Und zweitens, auch nicht, wenn man das in Emson tut.
Ah, ja,
oder? Das sind die beiden Klischees. Du hast halt, das ist so irre. Deine beiden Eltern sind Sozialpädagogen und dann geht natürlich wenn du es einem erzählst, bei allen Leuten die Alarmglocken an. Okay. Um Gottes Willen, du durftest also alles frei entscheiden und es war so Quatsch, oder? Du hast auch noch Pädagogik studiert, übrigens.
Ich habe selber.
Übrigens wie ich. Du hast Sozialpädagogik studiert?
Mhm. Nicht ganz.
Jetzt, okay.
Okay, du hast jetzt so viele Fragen gleichzeitig.
Fangen
wir mit Pädagogik an. Das ist natürlich spannend, 2 Pädagogeneltern. Das Spannende war, bei uns wurde wirklich viel diskutiert. Es gab
tatsächlich,
auch immer,
also das Klischee stimmt.
Schon ein bisschen. Es gab auch immer einmal die Woche eine Familienkonferenz, wo ich dann sozusagen auch mein Anliegen mit einbringen konnte und wo dann auch Streitigkeiten geklärt
wurden. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester.
Okay, also seid ihr
zu viert.
Und wie geht so eine Konferenz? Dann sitzt man zusammen und sagt, was sind die Themen? Also Kinder, euer Fernsehen, und die Fernsehen war wahrscheinlich nicht.
Wir durften Dinge einbringen. Es war natürlich auch partizipativer. Also auch meine Schwester Monja und ich haben dann das, was uns stört, was wir uns wünschen. Das war auch manchmal nur das, was wir uns zum Beispiel zu essen für die nächste Woche wünschen oder worüber wir uns geärgert haben. Und dann wurde das offen diskutiert und unsere Eltern haben uns auch sehr ermutigt, auch immer für unsere eigenen Gedanken und Bedürfnisse stark einzustehen.
War das immer an einem festen Termin?
Ich glaube ja, aber so genau weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es war tatsächlich immer sonntags.
Okay, immer sonntags, okay.
Und das war auch ein bisschen bedarfsorientiert.
Und du warst ja offensichtlich nicht genervt davon, sonst hättest du es selber nicht studiert, wobei du sagst, was hast du genau studiert?
Genau, bei mir ist es noch ein bisschen anders. Ich fand tatsächlich Sozialpädagogik auch schon, das hat mich schon auch interessiert. Ich habe das so mitbekommen, weil meine Eltern immer selber auch so einen starken Gerechtigkeitssinn hatten und einfach immer sehr viel davon berichtet haben, wie wichtig es ihnen ist, irgendwie sich für eine gerechtere Welt einzusetzen und Familien zu unterstützen, die in Rahmenbedingungen aufwachsen, die es ihnen sehr, sehr schwierig machen. Oder Kinder zu schützen, die sozusagen unter wirklich schweren Bedingungen groß werden oder sehr, sehr viel Leid erfahren mussten. Und da habe ich schon gemerkt, dass das schon auch meine Empathiefähigkeit in der frühen Kindheit einfach geprägt hat. Und ich hatte aber tatsächlich, mich hat schon auch immer das Wirtschaftliche und das Unternehmertum sehr interessiert. Und ich fand es tatsächlich auch eher spannend, wie lassen sich auch grundsätzlich so sozialpädagogische Einrichtungen auch weiterentwickeln und sozusagen größer denken. Mhm. Also ich hatte...
Also so Skalierungseffekte und so. Also Sozialpädagogik und Skalierung zusammen denken.
Also entweder Skalierung, aber auch eher so, wie lässt sich grundsätzlich ein gutes... Also ich hatte oft das Gefühl, dass das ist ja auch sehr subjektiv, aber dass es sehr, sehr viele fachliche Experten gibt, die dann sozusagen Pädagogik studiert haben und diese Kombination aus auf der einen Seite fachliches Know-how, aber auch organisatorische Fähigkeiten und so, sage ich mal, finanzieller Background, Betriebswirtschaftslehre. Das sind natürlich auch Aspekte, die im reinen Pädagogikstudium gar nicht so stark berücksichtigt werden. Und deswegen habe ich Sozial- und Organisationspädagogik studiert. Ah. Und das ist genau diese Kombination, weil mich hat das Fachliche interessiert. Aber ich fand es dann auch spannend, wie lassen sich denn Teams führen und wie erfolgt denn sozusagen auch dann eine Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts? Wie ist das auch alles dann wirklich auch?
Und Hintergrund für dich, hast du gesagt, okay, ich kann mir schon vorstellen, ich will wahrscheinlich keine klassische Sozialpädagogin werden, sondern war dir klar, ich möchte in Unternehmen gehen, ich möchte führen, möchte
schon
ja. Geschäftsführerin werden. Okay, kommen wir gleich, weil das riesig ist, finde ich. Wir müssen das andere Klischee, das ist für mich ein tiefes Herzensanliegen. wirklich. Weil ich habe eine große Geschichte zu Elmshorn. Ich war mal Redaktionsleiter der Elmshorner Nachrichten. Und ich habe tatsächlich meine Frau in Elmshorn kennengelernt, meine Schwiegereltern leben in Elmshorn. Und darf ich sagen, wir ziehen nach Elmshorn, nämlich zu den Schwiegereltern im nächsten. Und dann gucken mich immer in Hamburg alle und sagen, oh, so als ob es das Schlimmste auf der Welt, und ich verstehe es nicht ganz. Entschuldigung, also wenn jemand aus Poppenbüttel mit dem Kopf schüttelt, weil ich nach Elmshorn ziehe, erstens, ich bin schneller von Elmshorn in der Hamburger City, wenn ich das möchte, und zweitens kennen die Leute gar nicht alle Elmshorn. Es gibt so ein, was ist mit Elmshorn und Pinneberg? Das macht mich völlig fertig. Was haben, wenn du sagst, du bist in Stormarn, weißt du, oder in Jesteburg oder in Hittfeld, das ist alles easy, aber Elmshorn und Pinneberg haben irgendwie so einen Malus. Jetzt sag nicht, um Gottes Willen, dass du auch, vielleicht sagst du jetzt auch, du bist auch froh, dass du da raus bist, aber man muss zum Beispiel sagen, Elmshorn hat eine ganz tolle Schule, zum Beispiel das Bismarck-Gymnasium.
Ja, da war ich, ja.
Da warst du, siehst du, da kann man sagen, wow, da sind viele gute Leute auf dieser Schule gewesen. Das scheint eine sehr gute Schule gewesen zu sein.
Also von der Schule war ich auch wirklich begeistert, weil ich tatsächlich schon dort auch sehr, sehr viel Förderung erfahren habe. Ich war schon sehr früh irgendwie in verschiedenen Schülergremien und habe da so Demokratieerfahrungen gemacht. Und
da hast du auch den ersten Kontakt zu Viva Con Agua gehabt, weil nämlich Benny Atrion, der Gründer, damals da hingekommen ist. Also, aber du hast bei Elmshorn, hast du so ein bisschen das Lachen gerade weg.
Nee, ich muss tatsächlich lachen, weil ich das auch schon viel von Hamburger und Hamburgerinnen irgendwie mitbekommen habe. Insbesondere so auch das Autokennzeichen PI wird hier ganz, ganz negativ aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht, wie das irgendwie entstanden ist. Ich tatsächlich bin gar nicht so richtig gebürtige Elmshornerin, sondern bin total auf dem Dorf aufgewachsen.
In Kiebitzweiler, gerade.
Noch viel dörflicher, Sommerland.
Okay.
Also das kennt man sogar wahrscheinlich gar nicht
doch,
so richtig.
Ich, ja, na gut, klar, ich habe da gearbeitet.
Ja, genau, 800 Einwohner, glaube ich. Und das heißt, ich bin schon immer sehr, sehr ländlich und dörflich aufgewachsen. Deswegen und bin auch eigentlich ganz gerne in Elmshorn auch zur Schule gegangen. Da war dann ja auch Elmshorn ein bisschen größere Stadt. Und bin aber dann auch schon früh tatsächlich so mit 16, 17 auch immer sehr, sehr gerne nach Hamburg gefahren.
Das ist ja auch selbstverständlich. Ich finde immer so lustig, wenn dann die Leute, wenn dann diese Diskussion dann kommt. Keine Ahnung, Leute, die. Ich hatte neulich die Diskussion mit jemandem, der lebt in Sinsdorf. Und dann, also Sinsdorf, für die, die es nicht wissen, an der Grenze zu Niedersachsen, direkt an der A7, ehrlich gesagt, man kann die A7 da hören und also groß, und zwar richtig dicht dran. Und dann erzählte ich, Mensch, wir ziehen nach Elmshorn, und dann sagte derjenige, na, das könnte ich nicht, weißt du. Also da würde mir schon dieses Großstädtische fehlen. Und ich habe gedacht, what? Ich meine, du lebst in Sinsdorf, ja? Das ist mal nicht die Kollegen von Ankerkraut, nicht verwechseln, weil die jetzt neulich im Podcast hier waren. Aber manchmal macht einen das fertig. Aber mit einer Lanze für Elmshorn wollte ich nur mal brechen. Man kann auch an Elmshorn glücklich und froh und optimistisch bleiben.
Ja, doch, das stimmt. So, ne?
Und wir haben viele Elmshorner in diesem, Michael Stich war hier, Elmshorner, der war auch irgendwie ganz fröhlich. Christian von Bötticher demnächst, der Köln-Flocken kommt aus Elmshorn. Mhm. Ich mache jetzt, das war der Elmshorn-Werbeblock. Aber jetzt zu deiner, finde ich, irgendwie extremen Karriere.
Aber bevor du da jetzt weitermachst, eine Geschichte muss ich jetzt wirklich noch erzählen, weil du die nur ganz kurz angefangen
Welche
hast.
Hab ich denn?
Und die finde ich einfach so toll. Die, das ist einfach im Nachhinein so schön, wie ich zu Viva und Aqua gekommen
Stimmt,
bin.
Stimmt, mit also, Bismarck-Gymnasium.
Und genau.
Und Benny Adrian kommt da hin und stellt
Benny
sein Projekt
Adrian
vor.
Benny Adrian noch relativ auch frisch dabei, Viva con Aqua noch in den Anfängen. Und das war ja auch schon immer Kern von Viva con Aqua, dass uns ganz wichtig war, diese Bildungsarbeit zu machen und junge Menschen auch dafür zu begeistern. Und ich weiß einfach noch so ganz genau, wie ich damals in meiner Schulklasse saß und Benny Adrian eben diesen Vortrag auch gehalten hat, welche Projektarbeit vor Ort erfolgt und wie wichtig sozusagen generell dieser Einsatz für sauberes Trinkwasser ist. Das hat mich so begeistert. Und daraufhin haben wir ja auch als Schule Aktionen auch für sauberes Trinkwasser gestartet.
Die haben Erdbeeren verkauft irgendwie, ne? Genau.
Du bist ja super informiert.
Und 3000 Euro eingenommen oder so.
Yes. Genau.
Aber
genau.
Das heißt, mit Antworten kann man sagen, wenn du diesen Moment nicht gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dich bei Viva con Aqua zu bewerben?
Och, ich könnte mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich trotzdem irgendwie zu Viva con Aqua gekommen wäre, weil an Viva con Aqua begeistert mich einfach diese Lebensfreude. Hast du ja auch schon gesagt, ich bin auch so ein humorvoller, positiver Mensch. Und das strahlt Viva con Aqua, finde ich, auch total aus. Und so ist das auch bei uns irgendwie intern. Das heißt, ich glaube, diese Strahlkraft hätte mich wahrscheinlich über kurz oder lang auch angezogen. Und ich hatte jetzt auch über die Zeit natürlich Viva con Aqua auch immer mal auf Festivals erlebt. Und fand das dann irgendwie toll, habe dann schon immer gerne meinen Pfandbecher gespendet. Und das hatte für mich so eine positive Verbindung.
Trotzdem bist du nach dem Studium zunächst, das klingt immer so, wenn man das hört, du bist Leiterin einer Jugendhilfeeinrichtung, also Leiterin klingt gut, aber Jugendhilfeeinrichtung, also da wurde sich gekümmert um Jugendliche im Problem, mit Problemen, kurz gesagt, in der Nähe von...
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen stereotypisch.
Also, genau, frage ich.
Genau, also für mich ist es tatsächlich gar nicht so negativ besetzt, sondern ich finde, das ist halt tatsächlich stationäre Jugendhilfe, das ist eine ganz tolle Einrichtung in der Nähe von Heide.
Mhm. Aber was machen die genau?
Ja. Genau, das sind so... Tatsächlich ursprünglich aus so einem Gelände von mehreren Bauernhäusern auch entstanden ist. Ein riesiges, wunderschönes Gelände mit verschiedenen Häusern, wo Kinder und Jugendliche für einen bestimmten Zeitraum dann auch leben und wirklich ganztägig und auch über Nacht betreut werden von einem Team aus Pädagogen, Erziehern, Psychologen.
Die psychische Probleme haben, die Probleme mit der Familie haben, die keine Eltern haben. Alles dabei.
Unterschiedlichste Hintergründe. Also auf jeden Fall gemeinsam haben die Kinder sozusagen, dass sie für diesen Zeitraum oder für einen gewissen Zeitraum nicht zu Hause mit ihren Eltern leben können. Das kann teilweise sein, weil das Kindeswohl gefährdet ist, aber manchmal auch, weil es auch einfach zu Konflikten zwischen Kind und Elternhaus kommt oder auch teilweise, weil Eltern verstorben sind. Also sehr unterschiedliche Hintergründe. Und die leben dann dort für teilweise einen kurzen Zeitraum, weil das Ziel unserer Hilfemaßnahmen war auch schon, es war wirklich eine Hilfemaßnahme, die das Ziel verfolgte, dass Kinder eigentlich möglichst schnell auch zurück wieder mit ihren Eltern leben konnten. Das heißt, es ist auch immer ein integraler Bestandteil, eine enge Elternarbeit gewesen
und
auch eine Weiterentwicklung der Eltern.
Und du bist da gleich, das ist ja das Irre, vom Studium bist du da gleich Chefin geworden mit 24. Das heißt, stimmt es, du hast noch gar keinen Job gehabt, wo du nicht, doch zwischendurch mal bei einer Unternehmensberatung, aber erster Job war Chefin mit 24. Ja. Nun dachte ich immer, ich bin jung. Ich bin, glaube ich, mit 37 oder 38 zum ersten Mal Chefredakteur geworden. Das fand ich schon extrem jung, aber auch extrem herausfordernd. Wenn ich mir vorstelle, mit 24, das hätte ich schlicht alleine nicht geschafft. Da waren auch über 20 Leute, glaube ich, in dem Team zu führen. Erstmal, wieso haben Sie das zugetraut? Und zweitens, wie geht man rein, wenn man überhaupt 0,0 Führungserfahrung hat? Denn die wird ja an der Uni nicht vermittelt.
Nee, das stimmt. Also bevor ich dort gelandet bin, war ich noch für einige Monate in Kanada und habe dort in einer Jugendhilfeeinrichtung so eine Art Praktikum gemacht, wo ich ganz eng mit der dortigen Leitung, ganz eng sozusagen bei der dran war. Und die hat mich ganz viel eingeführt, wie das sozusagen bei denen vor Ort läuft. Ich wurde sehr eng eingeweiht, auch in die Konzeptarbeit, in die pädagogische Arbeit. Und das hat mir wirklich eigentlich sozusagen eine gute innere Vorbereitung, war das eigentlich so gut für mich. Und schon so einen ersten inhaltlichen Eindruck verpasst. Und dann war es tatsächlich so, ich habe genau das studiert, das passte eigentlich ganz gut. Und letztendlich war es natürlich so, mit 24 dort zu sein, wo teilweise manche Kollegen vor Ort schon bereits 24 Jahre dort gearbeitet haben.
Die waren alle wesentlich jünger, wesentlich älter als du. Ne? Du warst mit Abstand die Jüngste wahrscheinlich.
Mit Abstand,
ne?
Und man muss ja ganz klar sagen, das erste Jahr war natürlich völliges kaltes Wasser. Ja. Auch viele Momente der Überforderung, wo ich auch gar nicht so genau wusste, was ist jetzt genau richtig. Und ich glaube, dass das Besondere war, dass ich einfach immer versucht habe, sehr, sehr neugierig zu sein, sehr viel zuzuhören. Und ich war nie in der Position zu denken, ich weiß jetzt schon alles und ich kann sozusagen jetzt einfach die Richtung vorgeben. Also ich hatte sozusagen nie so eine sehr starke Überzeugung als Führungskraft, sondern war, glaube ich, eher, dass ich versucht habe, das jeden Einzelnen stark zu sehen und zu fördern. Selber auch ganz offen zu sein, viel, viel Neues dazulernen zu dürfen. Ich habe auch wirklich in den 3 Jahren, in denen ich dort war, natürlich unglaublich viel gelernt. Und die ersten 1 bis 1,5 Jahre war natürlich auch ganz viel persönliche Entwicklung, noch überhaupt stärker auch zu reifen in dem eigenen beruflichen,
aber wer hat dir,
der beruflichen
wer hat dir da,
Identität.
Wer hat dir da was wiedergespiegelt? Weil die anderen waren ja dann deine Mitarbeiter so, und die konntest du nicht fragen, wie bin ich jetzt? Also du hattest ja irgendwie nicht so einen Sparringspartner, wo du mal sagen konntest, immer, was mache ich eigentlich? Also als ich angefangen habe, habe ich mir dann zum Beispiel ganz am Anfang, weil es dann hieß, gibt immer so einen Abend, ein neues Empfang, da muss ich so eine Rede halten, habe ich mir halt immer so einen Rhetoriktrainer genommen. Ne? Übrigens auch eine irre Erfahrung, wenn du dann so eine Rede vor so einem Rhetoriktrainer hältst und der nach 5 Minuten abbricht und sagt, pass mal auf, versuch mal nicht intellektuell zu sein, das bist du nicht. Und du denkst so, vielen Dank, was bin ich denn dann? Ja, was bist, vielleicht lustig, versuch mal lustig, aber intellektuell, also. Gab es dann so einen Partner irgendwie? Die Eltern,
also es
oder?
Gab zum Beispiel in der Einrichtung vor Ort war eine pädagogische Leitung, die Koordination, und der war auch schon einfach viele Jahre vor Ort und hat auch viele Leitungstätigkeiten auch immer mit übernommen und war dann sozusagen wirklich mal konkret vor Ort mein absoluter Sparringspartner. Wir waren sehr, sehr eng im Austausch, wirklich eigentlich auch wie so eine Art Führungsduo. Also ich fühlte mich auch nie so, als wäre ich die einzige Führungskraft jetzt so vor Ort. Und ich habe auch in der Zeit ganz viel Coaching auch gemacht. Also ich hatte regelmäßig eigentlich ungefähr mindestens einmal im Monat wirklich
aus eigenem Antrieb oder hat das der Träger bezahlt?
Es wurde auch finanziert und war aber auch natürlich irgendwie ganz stark mein persönlicher Antrieb, weil ich auch gemerkt habe, wie stark ich auch irgendwie einfach in meiner Persönlichkeit noch wachsen möchte, wie vieles ich noch nicht kenne, nicht weiß und wie verunsichert ich manchmal bin. Und das sind natürlich auch dann teilweise innere Glaubenssätze, die dann so ganz stark so sich so bemerkbar machen. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich da einfach sehr noch meine Reflexionsfähigkeit noch ganz viel geschärft habe.
Mit 24. Jetzt bist du 30. Das haben wir gerade festgestellt. Ich hatte immer noch 29 gefunden, aber
ich fühle mich auch noch ein bisschen
natürlich, jünger. Natürlich, ich fühle mich auch noch wie 28. Und du warst zwischendurch bei einer Unternehmensberatung. Das muss aber ein ganz kurze, weil Unternehmensberatung klingt jetzt nicht so nach dem, was du eigentlich machen willst. Oder nee. Also war es eine klassische Unternehmensberatung so?
Genau, schon klassisch. Und ich habe aber auch dann gemerkt, das passt eigentlich gar nicht so richtig. Okay. Es war tatsächlich die Entscheidung, ich war in Heide, da war ja die Jugendhilfeeinrichtung, da habe ich einfach gemerkt, ich gehöre da nicht so richtig hin.
Nach Heide. Okay.
Also ich bin zwar Kitesurferin und ich war immer total gerne an der Nordsee, bin immer mit meinem Rennrad da rumgefahren, aber ich war doch auch ein bisschen einsam. Und ich bin dann halt häufig nach Hamburg gefahren oder wurde auch viel besucht von meinen Freunden und Freundinnen, die dann das ganze Wochenende bei mir verbracht haben. Aber ich habe festgestellt, oh, ich muss hier raus, ich muss wieder in die Stadt. Und ich habe es dann irgendwie 3 Jahre schon auch probiert, meine Wohnung richtig schön eingerichtet und dann aber festgestellt, eigentlich gehörst du doch eher in die Stadt.
Leute, und das ist der Unterschied zwischen Heide und Elmshorn, das muss man einfach mal sagen. Ja, also ich meine, von Heide nach Hamburg ist halt richtig ein Angang, von Elmshorn nach Hamburg ist 20
Minuten. Ich habe dann auch verschiedene Sachen probiert, ich habe sogar eine Zeit lang in Hamburg gelebt, in so einer WG zur Zwischenmiete und dann versucht zu pendeln.
Ist gependelt dann? Okay, oh, Wahnsinn.
Auch Wahnsinn, natürlich, da sitzt man sehr viel im Auto und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, es ist jetzt auch die Zeit und dann habe ich einfach Wohnung gekündigt, Job gekündigt und hatte keine Perspektive. Bin dann bei meinem Mann, oder also jetzigen Mann, damaligen Freund, mit ins WG-Zimmer eingezogen. Und dann haben wir da zu zweit in dem Zimmer gewohnt. Und ich habe mich in der Zeit beworben und habe geguckt, was möchte ich eigentlich machen? Ich habe auch echt viele Bewerbungen rausgeschickt. Und eigentlich war mein Traum tatsächlich zu der Zeit, dass ich dachte, wow, das Beste wäre eigentlich eine soziale Unternehmensberatung.
Stimmt.
Eine Unternehmensberatung, die Sozialunternehmen berät, dahingegen sozusagen sich noch weiterzuentwickeln. Das war so eigentlich so meine Ursprungsvorstellung. Und dann ist es doch eine klassische Unternehmensberatung geworden mit dem Fokus Change Management. Schon auch inhaltlich spannend. Aber doch habe ich schnell festgestellt.
Und mit viel Geld verdient, deutlich mehr Geld verdient wahrscheinlich als in.
In Einstieg ist es dann auch noch nicht so viel gewesen. Es ging, und Geld ist tatsächlich für mich auch gar nicht so die Motivation, sondern ich fand es eher inhaltlich spannend. Okay. Und habe aber dann auch festgestellt, so kulturell, eigentlich gehöre ich wirklich in so ein spritziges junges Unternehmen wie WeWork & Aqua.
Weil ich kann mir vorstellen, in so einer Unternehmensberatung, da sitzen halt dann doch viele, die denken, boah, wann bin ich Partner, wann habe ich das erste Mal sechsstellig und so, oder?
Ist ja schon. Ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich, auch wieder individuell, aber das ist natürlich schon Karriere auch ein Antrieb,
genau.
Das stimmt. Und für mich war es dann einfach so, dann habe ich irgendwann Ausschreibung von Viva Con Aqua gesehen. Und da war die Geschäftsführung ausgeschrieben und ich fand Viva Con Aqua toll. Und zu der Zeit war mir tatsächlich nicht bewusst, wie groß Viva Con Aqua eigentlich wirklich ist. Und dann habe ich mich einfach getraut. Da stand in der Bewerbung, dass man sich gerne mit Video bewerben kann. Und habe ich mich kurzerhand an die Alster gestellt, ein Video aufgezeichnet.
Handy oder was? Handy?
Ich habe mir von Freunden noch eine Kamera richtig ausgeliehen. Okay. Und dann standen wir da mit Mikro und Kamera und einem richtig professionellen Video aufgenommen, wo ich schon von meiner Motivation berichtet habe, irgendwie mich für Viva Con Aqua zu engagieren. Und dann wurde ich auch eingeladen zum Bewerbungsgespräch.
Auch von dem ersten Kontakt in der Schule? Kam das daran vor?
Ich glaube, das habe ich dann im Anschreiben irgendwo noch in der Bewerbung geschrieben.
Okay, gut. Und dann hast du Benny Adrian in diesem Vorstellungsgespräch wieder getroffen?
Ja.
Genau.
Und auch denn, das ist natürlich es war richtig so ein Auswahlverfahren, wo ich glaube, es haben sich auch über 50 Personen beworben.
Wow.
Und dann war eine erste Runde und dann gab es sogar nochmal eine zweite Runde, richtig Assessment Center, auch mit unterschiedlichen Aufgaben. Der Aufsichtsrat war da auch beteiligt. Sozusagen, wir haben zusätzlich noch einen Aufsichtsrat als Entscheidungsgremium, die auch sozusagen von der Mitgliederversammlung bei uns gewählt sind.
Wer ist der Vorsitzende beim Aufsichtsrat?
Dani Quillitsch.
Okay. Kenne ich nicht, muss ich kennen, wahrscheinlich, ne?
Nee. Wäre vielleicht auch ein spannender Kontakt hier für den Podcast.
Also, okay, gucken wir. Okay, und dann, ich stell's mir ganz lustig vor, Gehaltsverhandlungen bei Viva Con Aqua. Also da ist doch so, dass dann, wenn ich jetzt sage, du, das ist hier Viva Con Aqua, es ist gemeinnützig, viel Geld können wir dir nicht bezahlen.
Ja, so das läuft. Ist auch so.
Genau so läuft es, ja.
Jetzt sitze ich auf der Seite Ich bin dann, also ich bin einfach immer sehr, sehr offen und transparent. Ich bin bei uns in der Geschäftsführung auch für die gesamten Finanzen und Zahlen sozusagen verantwortlich.
Das heißt, du führst auch selbst Gehaltsverhandlungen jetzt mit den Mitarbeitern, wenn jetzt jemand Neues kommt. Und das ist erst so, pass auf Leute, es ist hier toll, es macht hier Spaß, aber Geld gibt's nicht. Wenig.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also es ist natürlich schon wichtig, dass jeder, der bei uns arbeitet, auch sehr gut so seinen Lebensunterhalt damit auch bestreiten kann. Aber es ist natürlich trotzdem im Vergleich zur Wirtschaft oder so einfach nicht vergleichbar. Wir haben sozusagen andere positive Vorteile. Da kann ich ja gleich nochmal ein bisschen zu berichten, warum wir trotzdem extrem viele Bewerber
haben. Das ist ja die große Frage. Das ist ja auch das, was mich heute jetzt irgendwie im Nachhinein frage ich mich, boah, was war mit mir eigentlich damals los, als ich so alt war wie du? Klingt auch ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber unsere Generation war eine andere. Wir haben uns ging es halt wirklich darum, haben wir ein eigenes Büro? Gibt es eine Aussicht vielleicht auf meinen Dienstwagen? Vielleicht sogar das? Mhm. Und wann kriege ich meinen nächsten Gehaltssprung? Und die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die kam dann, ich kann ja auch sagen, so eine journalistische Arbeit ist ja durchaus sinnhaft.
Ja.
So, aber das hat mich damals gar nicht interessiert. Und das finde ich so toll bei ganz vielen, du merkst jetzt bei der ganzen, die interessieren halt andere, denn die sagen, ist das... Wir haben auch die Volontärinnen oder jungen Kollegen, die hier kommen, die frage ich immer, warum wollt ihr hierher kommen? Und früher hieß es, sicherer Arbeitsplatz, tolles Gehalt, so. Und dann heute sagen die, und das sind auch die wir nehmen, weil das, was ihr macht, sinnvoll ist.
Mhm.
So. Aber ich finde das so irre, wie sich das so gewandelt hat, offensichtlich.
Ja. Und das erleben wir auch ganz viel. Also wirklich, wenn wir Stellen ausschreiben, dann kommen da viele Bewerbungen auch da drauf. Und da geht's dann gar nicht um das Gehalt, sondern es geht wirklich um das, wofür Viva Con Aqua steht, unsere Vision und auch wirklich viele sehr, sehr motivierte, auch richtig hochtalentierte junge Menschen, gut ausgebildet.
Klar.
Die könnten wahrscheinlich überall locker jeden Job machen, die trotzdem Lust haben, sich für Viva Con Aqua einzusetzen, weil sie, glaube ich, einerseits angezogen sind auch von der Kultur, die wir haben und von natürlich der Sinnhaftigkeit insgesamt und auch der Transparenz.
Wie weit ist es mit der Transparenz? Weiß jeder, was der andere verdient?
Nicht ganz genau, aber wir haben ein sehr transparentes Gehaltsmodell.
Okay.
Und da sind sozusagen Gehaltsstufen sichtbar.
Okay.
Und da ist dann irgendwie so schon sehr klar, in welchem Gehaltsrange man sich befindet.
Das heißt, die Kollegen wissen auch, was du verdienst?
Ja.
Ungefähr, cool.
Ungefähr.
Ungefähr. Und das sagen die nicht irgendwie so... Muss das nicht Viva Con Aqua eigentlich sogar veröffentlichen irgendwie? Nee, müsst ihr nicht?
Wir veröffentlichen welche Kosten wir haben.
Genau,
also
klar.
Wir veröffentlichen, welche Personalkosten wir haben, welche anderen Kosten.
Wo liegt das prozentual? Man sagt ja immer so 15-18% ist ganz gut bei gemeinnützigen Vereinen.
Also wenn wir die Gesamtverwaltung, da gehören bei uns natürlich auch noch sowas wie alles rund um IT, also sowas wie ein gutes CRM-System, ein Server, all diese Dinge gehören natürlich auch dazu bei Verwaltung und irgendwie Materialien, Infomaterialien, die wir machen. Und das liegt bei uns kann ich jetzt ja am besten für einen Jahresabschluss sagen, 2019 lag das ist bei 18,6%.
Also ist genau da, das ist genau da. Ich glaube, dann kriegt man dieses, würde man auch dieses Spendensiegel kriegen, genau, glaube ich. Ne? Viel rüber darf man nicht liegen. Wie ist es in so einem Laden mit, also die Leute sind ja schon ehrgeizig, oder nicht? Also ohne Ehrgeiz kommst du ja nicht weiter, aber ist das ein Ehrgeiz? Ist es kein persönlicher Ehrgeiz, sondern ein gemeinsamer Ehrgeiz? Gibt es sowas?
Ja, spannend, wie du das beschreibst. Ja, das ist tatsächlich bei uns ganz stark so und das auch ist meine persönliche Erwartung auch an mein Team, dass sich alle mit ganz großem Ehrgeiz einsetzen. Aber es ist tatsächlich eher auch ein Gedanke von als Team große Leistung bringen. Mhm. Also wir sehen uns auch tatsächlich auch als gemeinsames Team, die sozusagen dann die Erfolge auch gemeinsam haben. Es ist nicht so stark ein Gegeneinander vergleichen oder sozusagen für auch so eine interne Konkurrenz, erlebe ich gar nicht, sondern schon auch eher als Wahrnehmung, ich beschreibe das auch manchmal ganz gerne, als wären wir so ein großer, eigentlich eher so ein großer Schwarm, zum Beispiel an Vögeln, die irgendwie gemeinsam am Himmel fliegen und alle diese, also es ist schon irgendwie so eine gemeinsame Richtung verfolgen, eine ganz enge Verbundenheit haben. Und jeder Einzelne kann aber zum Beispiel auch, wenn er feststellt in seinem Arbeitsbereich, Dinge verändern sich, kann dann auch so kleine Richtungsänderungen auch mit vorgeben. Okay. Und alle passen sich mit an und dadurch habe ich das Gefühl, sind wir auch sehr anpassungsfähig.
Aber funktioniert das, habe ich mich immer gefragt. Und zwar, weil ich mich ja sehr intensiv beschäftigt habe mit Fridays for Future. Und da denkst du, so eine tolle Bewegung kommt von Graswurzelbewegung, also oh. Und eigentlich denkst du, na, in so einer Bewegung kann sich ja sowas wie Führung oder Neid nicht entwickeln. Und dann hatte ich in diesem Podcast Luisa Neubauer und die dann ja mehr oder weniger schuldlos zu einem der Gesichter von Fridays for Future wurde. Mhm. Und siehe da, natürlich gab es dann Anrufe und wieso ist denn immer Luisa Neubauer und wieso berichtest du nicht über den und den und sonst was alles. Und am Ende stellt sich raus, auch da selbst Greta, also es bilden sich Figuren raus, so wie du jetzt die Geschäftsführerin, es gibt am Ende dann doch immer einen an der Spitze. Und es ist gar nicht so einfach, das dann sozusagen dieses Gemeinschaftsgefühl zu erhalten. Weil am Ende, wenn es jetzt hart auf hart kommt, entscheidest du wahrscheinlich, ob, Mitarbeiter A mehr Gehalt kriegt oder Mitarbeiter B eine neue Position.
Ja, das stimmt. Also wir sind natürlich nicht komplett hierarchiefrei. Und auch jetzt in den letzten Monaten hat sich auch zum Beispiel nochmal stärker gezeigt, dass es da auch ganz viele im Team, dass sich auch nochmal stärker gewünscht haben, nochmal stärker eine Richtung, auch teilweise ein bisschen lieber Verantwortung auch abgeben wollten.
In der Krise Olaf Scholz sagt ja gern, in der Krise wollen die Leute Führung.
Genau, und vor allem auch Orientierung, genau. Und dadurch, dass gerade so in die ganzen Rahmenbedingungen, die ganzen Rahmenbedingungen sich einfach auch so schnell geändert haben und ja auch wahrscheinlich zukünftig noch viel schneller immer ändern werden, da ist es schon so, dass ich es auch erlebe, dass viele auch da einen großen Wunsch auch nach Sicherheit haben. Und ich glaube tatsächlich, die beste Vorsorge gegen so Neid und starkes Konkurrenzdenken intern ist ein ganz starker Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen. Weil ich glaube tatsächlich, wenn jeder für sich persönlich das Gefühl hat, ich kann hier komplett meine ganzen Kompetenzen einbringen, ich kann mich entfalten, ich lerne eigentlich mit meinen Tätigkeiten hinzu, mir wird viel zugetraut, ich kann in meinem Rahmen wichtige Entscheidungen treffen, für die Gesamtorganisation relevant sind. Das wird mir zugetraut. Ich kann auch, wenn ich merke, ich möchte mich in anderen Feldern entwickeln, ich kann auch dorthin und sozusagen ich sehe für mich eine persönliche Entwicklung. Dann vermute ich oder erlebe ich auch so jetzt bei uns bei Viva Con Aqua, entsteht sowas nicht so stark. Und wir haben tatsächlich auch einen hohen Fokus auf diese Persönlichkeitsentwicklung. Also wir machen einmal im Jahr richtig so eine Organisationsentwicklungswoche, wo es schon auch viel darum geht, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir sind auch sehr stark, auch generell persönlich offen, sage ich mal. Also Ganzheit ist bei uns eigentlich wie so ein Wert, dass das einfach mit dazugehört, dass wir so als ganze Person auch miteinander in Kontakt sind und nicht so nur diese professionellen Masken, die für ihren kleinen Fachbereich irgendwie dann so eine bestimmte Rolle spielen.
Klingt aber auch so ein bisschen nach der Gefahr, dass man aufgesaugt wird, dass also sagen Viva Con Aqua alles ist, ne?
Ja.
Also gibt's ja auch noch zu.
Nee, also das ist
auch nicht schlimm. Wir haben es beim Abendblatt ja auch, dass wir beim Abendblatt immer gern sagen, wir sind eine große Familie und haben immer viel uns auch mit uns selbst beschäftigt und so. Und das muss ich sagen, das ist ein Vorteil des Homeoffice. Wir kennen uns alle gut, aber der Vorteil des Homeoffice ist, dass die Selbstständigkeit der Kollegen viel, viel stärker wird. Und ich merke, wie sich die Kollegen außerhalb dieser Familie auch noch anders entwickeln. Mhm. Das ist sogar ein großer Vorteil. Man muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht bei euch sagt, mein Gott, mein Leben dreht sich eigentlich nur um Viva Con Aqua. Wahrscheinlich trefft ihr euch abends auch noch privat und geht noch irgendwie eintrinken. Und bei der Party denkst du, mein Gott, 80% der Leute sind doch auch Kollegen. So ist es.
Genau, das ist tatsächlich auch schon eine Herausforderung, immer wenn da eine sehr hohe, also so eine sehr hohe persönliche Involviertheit beherrscht und auch sich jeder so stark emotional verbunden fühlt, dann ist es schon auch schwierig. Wir sagen eigentlich schon immer, dass wir uns auch wünschen oder versuchen das irgendwie auch mit zu fördern, dass man trotzdem so eine gewisse Distanz immer zu Viva Con Agua auch immer mal wieder aufbaut und auch immer mal wieder versucht, einen Schritt zurückzutreten. Um auch den Kopf frei zu machen, weil es ist genau das, was du sagst. Irgendwann befindet man sich auch in sehr, sehr eigenen Blase, bekommt auch wenig Impulse von außen und nimmt natürlich auch bestimmt, wenn Dinge mal nicht so gut laufen, trifft einen das natürlich auch mal persönlich noch.
Fürs Unternehmen natürlich toll, wenn du sagst irgendwie, boah, man ist immer, wenn dein Mann jetzt hier wäre und ich würde ihn fragen, sag mal, schafft es deine Frau eigentlich diese Distanz zu Viva Con Agua auch im Privatleben? Was würde er da sagen?
Also er würde dann bestimmt sagen, nee, schafft sie oft nicht. Das Besondere, also, und ich sage dann immer, doch, schaffe ich doch, weil ich selber ziehe auch so viel über Viva Con Agua. Also ich merke auch wirklich, wie mir das auch persönlich einfach so spannende Dinge ermöglicht. Also, dass ich neue Dinge lerne, neue Menschen kennenlerne, auch gerade so im Bereich Netzwerken. Das finde ich einfach wirklich sehr, sehr spannend und habe da mich auch in den letzten 2 Jahren einfach auch nochmal stark entwickelt. Das heißt, ich sehe das auch so für mich als große Chance. Und gleichzeitig schaffe ich es aber schon auch, jetzt waren wir zusammen im Urlaub, waren jetzt mit unserem Auto, das wir ausgebaut haben,
mit deinem Mann
unterwegs.
Und nicht mit der Firma.
Nee, genau. Okay. Mit dem Mann war ich im Urlaub.
Mit der Firma zu sagen,
bin ich
genau.
Im Urlaub, zum Glück.
Also, könnte sein, dass die Kollegen mal so eine Reise machen, okay.
Nee, das gibt es zum Beispiel nicht. Und da ist dann auch wirklich E-Mails aus, Telefon aus und wirklich dann die Zeit nur
wirklich?
Für uns zusammen. 100% und das
aber einmal am Tag E-Mails checken.
Nein.
Echt das nicht?
Nein.
Wow.
Mache ich wirklich nicht.
Toll.
Besonders, also das ist, war so mein Jahresurlaub und ich muss schon.
Ach so, okay. Als Geschäftsführerin 2 Wochen Urlaub im Jahr?
Ich habe mir sogar 3 Wochen Jahresurlaub dieses Jahr gegönnt.
Aber mehr gibt's nicht.
Doch, wir haben ganz normal die
30 Tage oder was, ja?
Ich glaube 28 haben wir. Genau. Und das ist ganz klar. Und da habe ich aber.
Gibt es einen Betriebsrat bei euch?
Nee.
Könnte es aber, ab 10 könnte man, aber gibt's
könnte
nicht.
Könnte es, nee, gibt's nicht. Also wir haben natürlich einfach insgesamt so eine sehr offene Diskussionskultur und auch wir machen auch manchmal so Clear-the-Air-Meetings von der gewaltfreien Kommunikation so inspiriert, dass wir zwischendurch schon mal versuchen, was sind eigentlich so unsere Altlasten, dass man dann die Möglichkeit hat, dass irgendjemand mal eine E-Mail schreibt, mich ärgert das oder
und wir also dann ein bisschen versuchen, wie das richtig. Bisschen wie die Familienkonferenz.
Nee,
Die einen nennen es Familienkonferenz, die anderen nennen es Clear the Air, die anderen nennen es Supervision.
Ja.
Das ist
ja
nicht unwichtig.
Genau, und das ist jetzt tatsächlich also wir hatten uns das vorgenommen, das noch viel häufiger zu machen. Wir haben jetzt so gerade erst damit angefangen. Und das ist jetzt durch die Corona-Zeit natürlich einfach ein bisschen nach hinten gerutscht, weil wir uns einfach alle nur noch digital gesehen haben. Und ich muss schon sagen, es ist einfach was anderes, eine Videokonferenz oder wirklich das persönliche Treffen. Und da habe ich schon auch gemerkt, diese emotionale Tiefe, die wir sonst auch viel haben als Team, wo wirklich auch in Teamsitzungen Personen sehr, sehr offen sprechen, wie es ihnen persönlich geht, was sie gerade so beschäftigt oder auch Ärger über bestimmte Situationen oder Kollegen, dass das alles diese Tiefe einfach abgenommen hat, weil das schon irgendwie so eine Videokonferenz doch nochmal anonymer wirkt. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so viel anonymer ist.
Vielleicht eine Gesamtvideokonferenz, ich hatte den Eindruck gar nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass wir hier ich bin jetzt auch schon fast seit 10 Jahren hier, dass wir so als Familie so eng zusammen sind. Wenn du da auf einmal deine Eltern nicht mehr siehst, ist der Kontakt trotzdem gut. Und so ähnlich ist es hier irgendwie auch gewesen.
Genau, in so Einzelgesprächen war das schon auch so. Da war das auch weiterhin so eng, aber wir haben ich würde sagen, ist ja auch so ein bisschen meine Führungsrolle, wie führen wir auch so bei Viva Con Agua, wir führen ganz stark über so feste Rituale und feste Meetings und eigentlich so einen bestimmten Rhythmus. Und da ist ein wichtiges Ritual immer das diensttägliche Meeting, wo wir wirklich mit dem gesamten Großteam zusammensitzen und wir starten mit einem Check-in, der auch häufig genau diese Tiefe hat, wo jeder sehr persönlich auch berichtet, wie geht es mir gerade?
Wow.
Und in dieser Zeit, wo
wie geht es mir richtig so mit, also ich habe Probleme mit meinem Freund oder meine Freundin.
Ja.
Echt?
Ja. Und das natürlich unterschiedlich tief, wie tief man da irgendwie einsteigen möchte. Aber wir stellen schon fest, dass das einfach dazu beiträgt, dass man mehr Verständnis füreinander aufbringt, viel empathischer ist und auch generell auch vielleicht offener miteinander umgehen kann.
Gibt es Paare bei Viva Con Agua?
Nein.
Das hilft dann in so einer.
Ja.
In der Spitze waren hier mal 15-18% der Kolleginnen und Kollegen miteinander verheiratet.
Oh, ja.
So, und dann stelle ich mir solche Runden, bei 150 Leuten sowieso schwieriger durchzuführen. Echt, da spricht ihr so ganz privat. Gehört viel Vertrauen.
Ich meine, genau, ich glaube, Vertrauen ist auch das, was so bei uns ein wichtiges verbindendes Element ist. Dass wir insgesamt auch sehr, sehr viel Vertrauen ineinander haben und deswegen uns auch offen sowas berichten würden.
Kannst du denn, wenn du sowas alles erlebst, kannst du eigentlich dann, bist du jetzt praktisch versaut, will ich nicht sagen, aber könntest du in so eine normale klassische Firma zurück?
Nein.
Wahrscheinlich? Nein. Ausgeschlossen.
Nein, ausgeschlossen. Wirklich ausgeschlossen.
Ja?
Das Besondere ist, finde ich, bei uns schon wirklich die Kultur.
Ja.
Weil wir.
Aber du bist, ich meine, du bist jetzt 30, die Wahrscheinlichkeit, gut, kann sein, dass du jetzt 37 Jahre bei Vivac und Aqua bleibst, aber gibt es vergleichbare Firmen?
Gute Frage. Also ich habe tatsächlich für mich erstmal so den nächsten Horizont, ist für mich ganz klar, dass ich bei Vivac und Aqua bleibe, okay, weil mich begeistert grundsätzlich die Organisation. Ich glaube auch, wir werden uns einfach noch in vielen Bereichen neue Felder schaffen. Wir sind ja auch jetzt schon irgendwie so sehr mit verschiedenen Ideen eigentlich immer. Und zu uns gehören einfach auch so Millantor Gallery, kennst du bestimmt auch einmal im Jahr, natürlich dieses Jahr leider nicht. Aber es gehören ja auch wirklich verschiedene Geschäftsmodelle so zu uns, die alle dieses Gemeinnützige sozusagen mit verfolgen. Und da, glaube ich, sind einfach auch noch spannende Entwicklungen zukünftig möglich. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass ich weiterhin irgendwie mit Vivac und Aqua eng zusammen.
Also es ist nicht diesen Fehler, den ja viele machen, den ich auch damals gemacht habe, egal wo ich war, ich habe immer gedacht, boah, was ist der nächste Schritt? Das hast du gar nicht. Also nach dem Motto, ich habe eigentlich das eine große Lebensziel, die einen sagen, ich möchte Partner bei einer Unternehmensberatung werden. Der andere sagt, ich möchte mal ein Autohaus besitzen. Und der dritte sagt, ich möchte DAX-Vorstand werden. So ein Ziel hast du nicht.
Doch. Ich habe das Ziel, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Okay.
Also ich habe jetzt sozusagen gar nicht so sehr dieses persönliche Karriereziel in dem Sinne, sondern eigentlich, ich brenne für die Sache. Und da habe ich einfach Lust, dass sich das einfach immer weiterentwickelt, weil ich finde diese Idee einfach so faszinierend, dass wir ein riesiges Netzwerk sind, wo alle ihre Freude einbringen, so ein freudvolles Miteinander und einen gesellschaftlichen Wandel dadurch schaffen. Und das geht für mich auch über dieses Wasserthema hinaus. Also eigentlich ist für mich sozusagen meine heimliche Vision, dass wir insgesamt eine viel bewusstere Gesellschaft werden, engagierte, bewusste Gesellschaft. Also so Themen wie irgendwie generell Nachhaltigkeit, Ernährung, das sind natürlich auch Themen, die mich viel beschäftigen.
Die Ernährung ist immer ein gutes Thema. Vegetarierin, Veganerin?
Schon vegan zu 90%, würde ich sagen, ja.
Zu 90? Boah, das ist klar.
Also als ich in Israel war, wurde ich da inspiriert. Es ist schon ein bisschen länger her. Da habe ich während des Studiums habe ich an der Hebrew University gearbeitet, ein paar Monate. Und da haben alle meine Kommilitonen waren alle vegan und das hat mich wirklich inspiriert und ist natürlich auch jetzt mit dem Wasserthema ganz klar. Also virtuelles Wasser bedeutet ja der Konsum. Wenn ich sozusagen Produkte konsumiere, habe ich auch einen Wasserfußabdruck.
Ja.
Und das sind bei besonders tierische Produkte, insbesondere Rindfleisch, Wasserfußabdruck.
Genau, das ist das Irre. Das habe ich neulich. Ich bin irgendwie seit ewigen Zeiten schon Vegetarier und habe das aber gemacht, weil mir Fleisch nicht schmeckte und habe mich jetzt auch neulich damit beschäftigt mit diesem Wasserverbrauch bei der Rindfleischerzeugung und bei vielen anderen Sachen, wo du denkst, du kannst andere. Es gibt bestimmte Produkte, welches Produkt war das? War das Avocado? Kann das sein? Ja. Denkst du, ja, du aus dem und dem Grund kannst du es essen. Es stirbt kein Tier, aber die Ökobilanz ist trotzdem eine Katastrophe.
Genau. Und das war für mich tatsächlich die Hauptmotivation, weil ich mich schon immer ökologisch sehr interessiert habe und ich habe einfach festgestellt, dass die gesamte Produktion, insbesondere der Futtermittel, also der Sojaanbau, einfach sehr, sehr schädlich ist.
Absolut.
Das ist häufig in Ländern, wo es wenig generell Wasservorkommnisse in dem Maße gibt. Und dann gibt es eine riesen Logistik dahinter, um sozusagen dann den Transport der Futtermittel zu den Aufzugsstellen dann der Rinder zu holen. Und das ist eigentlich sozusagen insgesamt, finde ich, schwierig zu vertreten. Und deswegen habe ich mich so dafür entschieden und ich bin zwischenzeitlich, ich koche einfach echt sehr, sehr leckere Sachen. Meine Schwester auch und wir backen tolle Torten und Wahnsinnssachen.
Gibt's da irgendwie einen Tipp, irgendwie ein Kochbücher, die du besonders empfehlen kannst für Leute, die versuchen wollen, vegan sich zu ernähren?
Es gibt ein Kochbuch, das heißt Schon immer vegan.
Stimmt,
und das ist so ein internationales Buch, was so Rezepte zusammenstellt aus unterschiedlichen Regionen und häufig dann entweder auch viele regionale Produkte da verwendet, also regionales Obst und Gemüse und aber auch so wie so eine kulinarische Reise ist. Und dadurch bekommt man Gerichte, die jetzt nicht erst künstlich durch bestimmte Ersatzprodukte vegan geworden sind, sondern wirklich einfach schon ursprünglich teilweise irgendwie 1000 Jahre alt sind und schon immer vegan waren.
Sehr gut, schon immer vegan. Ansonsten kann ich immer für die Vegetarier sind, das empfehle ich praktisch in jedem Podcast, Otto Lengi. Otto Lengi, kennst du den? Kennst du Otto Lengi nicht als Veganerin?
Nein.
Muss man probieren. Auch viele vegane. Otto Lengi hat so eine richtige Palette. Es ist irre, wir müssen zum Ende kommen, es ist so schade. Ich hab mich auch gesehen, als ich dein Leben so angeguckt habe, du machst alles irre schnell. Ne? Du hast ja auch ganz früh geheiratet.
Ja.
Oder? Wie alt warst du, als du geheiratet hast?
Das ist jetzt fast ein Jahr her.
Ach so, okay. Nun, das ist unglaublich. Mit 29 ist auch, gar nicht so schnell.
Und
ich dachte, es wäre sehr viel früher gewesen. Dann mal Haken hinter. Gar nicht so früh geheiratet.
Und genau die richtige Entscheidung gewesen.
Könntest du dir eigentlich noch vorstellen, nicht mehr Chefin zu sein? Also, wenn jetzt bei Viva Con Aqua jemand sagt, weißt du, wir machen jetzt nochmal einen Oberchef da drüber. Mhm. Ginge das?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, mir wäre wichtig, dass ich grundsätzlich in einer Kultur arbeite, wo ich wirklich meinen Bereich völlig selbstständig managen kann und auch die Entscheidung treffen kann, wo ich glaube, dass ich die Kompetenzen für habe, wo ich frei auch da sozusagen auch agieren kann. Und dann, glaube ich, kann das auch eine gute Inspiration sein. Und letztendlich ist es jetzt auch so, wir sind ein Führungsteam. Ich bin nicht alleine in der Geschäftsführung. Ich habe einen Geschäftsführungspartner oder Kollegen, der seit der Gründung bei Viva Con Aqua mit dabei ist. Ich bin mit Benny Adrian immer noch im engen Kontakt, der jetzt bei der Viva Con Aqua Stiftung arbeitet und von dem ich unglaublich viel lernen konnte. Das heißt, kann ich mir schon vorstellen.
Wie läuft das, wenn man jetzt so eine Gehaltserhöhung, ist das bei euch auch festgelegt? Also kriegt man automatisch das oder wie entscheidet ihr das?
Also für die Geschäftsführung entscheidet das der Aufsichtsrat und ansonsten ich als Geschäftsführung sozusagen, aber immer sehr stark angelehnt an unser Gehaltsmodell.
Sehr cool. Was ist das nächste Projekt?
Also wofür ich gerade total brenne, ist ein Projekt in Äthiopien, wo wir uns ja schon lange engagieren. Und da haben wir ein Brunnenbohrgerät, was in der Amhara-Region herumfährt. Und es ist total Wahnsinn. Es wurde von einem Künstler gestaltet und bohrt dort an verschiedenen Stellen immer Bohrlöcher, um dort sozusagen dann Wasser zugänglich zu machen. Und das ist momentan auch immer noch total aktiv. Und das beeindruckt mich einfach wirklich sehr.
Cool, irgendwie klingelt, das Telefon klingelt. Ist es dein Telefon? Ist es mein Telefon?
Das ist meins. Das ist der Klassiker. Das passiert mir häufiger bei Live-Aufnahmen.
Das finde ich aber ganz gut. Doch, eine Frage habe ich noch. Ich schicke ja immer allen Fragebogen zu. Vorher, ich spreche so lange, bis das. Geh ruhig an. Hallo, hier ist Benny Adrian.
Oh, guck mal, das ist mein Geschäftsführungskollege. Sehr gut.
Gut, es muss irgendwas passiert sein. Fragebogen, muss man sich auch immer angucken. Alle, die sich diesen Podcast anhören, können sich auch dann den Fragebogen auf abendblatt.de anschauen. Und da fand ich natürlich so lustig, dass du gesagt hast, welche Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen? Linda Zervakis. Das ist so schade, weil vor 3 Wochen hättest du sie treffen können. Ihr beide müsstet mal zusammen einen Podcast machen. Ich glaube, es wäre unglaublich lustig. Linda und du,
gerne.
Oder? Macht ihr was für Viva Con Aqua? Nee.
Ich glaube noch nicht. Aber vielleicht kann sich das ja noch ändern.
Vielleicht kann es sein. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.